Ich weiß echt nicht, was in letzter Zeit los ist, aber ich habe gerade die größte Pechsträhne, die man haben kann, so in den letzten Monaten, also in so vielen Bereichen, ne? Also familiär gab es einfach so ein paar, ja, Schicksalsschläge in der Familie. Dann war ja jetzt mein Zeh neulich, habe ich mein Handy auf mein Zeh gefallen. Ich war irgendwie zweimal krank. Es gab so viele Corona-Fälle in der Umgebung, wo die ganze Zeit in Quarantäne waren, irgendwie gefühlt seit Dezember nur noch in Quarantäne gewesen. Und jetzt ist innerhalb der letzten Woche, also vor 2 Wochen war das, dass ich meinen Zeh gebrochen habe, indem ich mein Handy auf mein Zeh geworfen habe. Und jetzt, innerhalb von einer Woche, ist unsere Spülmaschine komplett in der Küche ausgelaufen. Dann hat das so viel gekostet, die zu reparieren, wie einfach eine neue Spülmaschine zu kaufen. Das ist lächerlich. Es hat irgendwie fast 800 € gekostet, diese
Was
Spülmaschine
habt
zu
ihr denn für eine
reparieren.
Spülmaschine?
Ja, ich glaube, wir sind da auch hart abgezockt worden. Ne? Das ist so ein typisches Ding. Ne? Meine Freundin hat bei dem Miele, das ist eine Miele-Spülmaschine, meine Freundin hat bei diesem Miele-Kundendienst angerufen und dann kam halt so ein Handwerker, der aber halt ja auch nicht von Miele, also der arbeitet ja nicht für Miele, sondern die Leute, die vermitteln dann einfach irgend so ein lokales Ding, ne? Und der kam halt rein und meinte so, ja, hier, das muss aber noch gemacht werden und das muss noch gemacht werden und oh, wenn ich das jetzt aber hier repariere und das nicht gemacht wird. Und der hat, also meine Freundin ist wohl da so richtig zugelabert worden von denen und die war halt auch einfach völlig, so, das musste halt schnell gehen, die ganze Küche steht unter Wasser, da ist so ein Handwerker, da war noch so ein anderer Gehilfe dabei, es war wohl richtig so, bam, bam, bam. Dann haben die halt einfach gesagt, ja, das ist halt so teuer. Und dann haben wir noch drüber unterhalten. Ich war aber nicht da. Und ich meinte halt so, ja, mach halt. Dann wurde es aber plötzlich immer mehr. Dann kamen die, haben die wieder gemacht. Da war es noch mal mehr, als sie eigentlich auf dem Kostenvoranschlag drauf hatten. Am Ende hat das 800 € gekostet. Davon hätte man eine neue Spülmaschine kaufen können. Aber wir halt einfach so, ja, fuck it jetzt. Also dafür war sie innerhalb von 2 Tagen wieder repariert und die so. Aber es war schon sehr scheiße. Und 2 Tage später kommen wir um 9 Uhr abends nach Hause. Und unser Schloss von der Tür geht nicht mehr. An einem Freitagabend.
Wie das geht nicht mehr.
Der Schlüssel ließ sich nicht mehr im Schloss drehen.
Was habt ihr denn hier für ein Hightech-Schloss?
Nee,
Also man hat doch.
das ist einfach ein ganz normales Schloss. Also es ist ein ganz normaler Zylinder. Es ist einfach, du steckst den Schlüssel rein und drehst. Es ist halt ein Universalschlüssel. Also auch unten die Tür, ne, wo man ins Haus reinkommt, die ging. Ne? Und ich war noch gar nicht da. Ich bin dann erst gekommen. Also meine Freundin und meine Tochter waren 9:39 Uhr da. Ich war noch im Büro. Bin dann auch nach Hause gekommen und mein Schlüssel ging dann auch nicht. Die Nachbarn, die gegenüber wohnen, haben dann schon so Öl geholt und haben versucht, irgendwie das Schloss da so Öl reinzuspritzen, und damit es wieder. Und der Schloss den Schlüssel reingesteckt und es hat sich einfach null bewegt. Der Zylinder war halt kaputt. Also irgendwie hat der halt einfach so Wear and Tear und ist einfach kaputt gegangen. Dann mussten wir einen Schlüsseldienst rufen und der hat aber über 1,5 Stunden gebraucht, dieses Schloss aufzukriegen, weil wir wohnen hier zur Miete. Der Vormieter und die Vormieterin haben halt so ein Ultrasicherheitsschloss installiert. Also das Schloss als solches ist ein normaler Zylinder, aber die ganze Türklinke plus der Beschlag von diesem Zylinder, da ist so ein Metallbeschlag aus so was. Ich hatte den hinterher in der Hand. Das Ding wiegt irgendwie 100, 200, 300 Gramm oder so. Das ist richtig schwer. Das ist so ein massiv Metallding, was dann um den Zylinder gemacht wird und dann ist da noch so ein drehender Metallring, dass du quasi immer abrutscht und diesem Schlosser ist halt auch irgendwie die Fräse, mit der er versucht hat, dann diesen Zylinder aufzubohren, ist eben irgendwie dreimal rausgehauen worden von diesem Metallring und hat einfach seine Fräse kaputt gemacht, da musste er eine größere Fräse holen und meine Tochter ist dann um 23 Uhr auf der Treppe eingeschlafen
Oh
und
mein
wir
Gott.
standen halt einfach da die ganze Zeit draußen, dann weil die Tür endlich offen, der Typ hat die ganze Zeit nur geflucht, meinte halt so, ey, also ganz ehrlich, ihr habt da ein richtig geiles Schloss, aber das ist einfach das Schlechteste. Es kann halt sein, dass ich gleich durch Massivmetall durch die Tür bohren muss, weil ich den Mechanismus sonst nicht aufkriege und so. Und dann dauert das hier nochmal 3 Stunden. Natürlich auch die ganze Nacht, es war halt Freitag, dann 23 Uhr und dann wird die ganze Zeit gebohrt im Hausflur. Die ganze Zeit Nachbarn hochgekommen, meinten so, hey, was ist hier los? Was macht hier so Krach? Mega stressig, hat 300 € gekostet. Also ich habe innerhalb von einer Woche haben wir 1.100 € gerade rausgehauen für Bullshit. Für absoluten Bullshit. Und der Zylinder war halt kaputt. Also wir haben eventuell Glück und eventuell zahlt es die Hausratsversicherung oder der Vermieter. Also eventuell muss auch der Vermieter haften, weil das einfach das Schloss von der Wohnung war, das kaputt war. Also der.
Genau, also wenn ihr das nicht unsachgemäß irgendwie überstrapaziert habt, dann kann das ja nicht eure Schuld
Nö,
sein.
also der Schlosser hat sich das auch alles angeguckt und er hat es auch mit beiden Schlüsseln versucht und meint, so halt passiert da manchmal. Und manchmal sind halt die Zylinder einfach, gehen die halt kaputt, ist halt so über die Zeit, ist da irgendwas, hakt da irgendwas oder keine Ahnung was. Naja, also das war so meine Woche. Wie war deine Woche?
Ich hatte Geburtstag am Mittwoch und bin jetzt 33 Jahre alt. So alt wie Jesus, als er gekreuzigt wurde, wie mir meine Oma am Telefon gesagt hat.
Das sind die Dinge, die man hören will. Ja. Was hast du erreicht in deinen 33 Jahren?
Nee, aber das war halt dann wirklich so, weil ich dann so meinte, ja, aber also ich hoffe dann halt, dass ich jetzt nicht irgendwie darauf angewiesen bin, wieder aufzuerstehen, weil ich gekreuzigt werde in den nächsten 12 Monaten. Und darauf ist sie dann nicht so richtig eingegangen. Sie meinte dann nur mit so einem, also ich habe sie vor meinem inneren Auge auch so grinsen gehört quasi. Ne? Kennst ja, wenn man telefoniert und man sieht das Gesicht von der anderen Person nicht, aber man kann sich von dem, wie sie gerade sprechen, vorstellen, was die Mimik dazu ist. Er meinte sie, ja, werden wir ja sehen, 33 ist ein interessantes Alter. Oh mein Gott, okay. Dann bin ich mal gespannt, wie es jetzt weitergeht für mich. Also sollte ich demnächst nicht mehr in diesem Podcast zu hören sein, dann vielleicht, weil ich mich für alle eure Sünden aufgeopfert habe.
Die Sünden aller Influencer und Influencerinnen der Welt.
Ganz genau.
Ja, darum geht's in diesem Podcast. Wir opfern
gute,
uns auf.
Gute
euch.
Überleitung. Sehr, sehr gute Überleitung.
Ja, in diesem Podcast reden wir, Lisa Ludwig, Journalistin und halb Jesus. Was ist die weibliche, gegenderte Version von Jesus? Gibt's gar nicht.
Das ist ein Name. Ich finde auch, ich gehe auch mit Jesus. Das ist okay für mich.
Und mir, Robin Blase, YouTuber. Wir lästern hier jede Woche darüber, was in der letzten Woche im Internet so passiert ist, welchen Mist irgendwelche Influencer gemacht haben. Wir halten euch auf dem Laufenden, gucken uns die ganzen Videos an, scrollen uns durch TikTok, damit ihr Bescheid wisst und euch ein bisschen mit uns aufregen könnt über den Mist, der schon wieder passiert ist. Und wir haben wieder eine Menge spannende Themen für euch. Unter anderem Julian Reichelt wird jetzt Influencer. Bei der Tagesschau ist ein Video viral gegangen, bei dem es um Mr. Dick geht. Die Deutsche Tagesschau hat ein Video gemacht mit dem Titel Mr. Dick. Auf TikTok gibt's Beef zwischen mehreren sehr großen Influencern, die in einer Beziehung waren, aber dann gab's da Beziehungsdrama. Und dieses Beziehungsdrama wird in viralen TikToks komplett transparent auf der Plattform ausgefochten. Es geht um Millionen von Views. David Dobrik hat sich geäußert in einem sehr langen Video zu dem Unfall, wo einer seiner besten Freunde fast gestorben wäre, an dem er schuld ist. Aber in dem Podcast sagt er jetzt, er ist doch nicht schuld. Es gibt neues Drama rund um YouTube und die Musikindustrie. Da gibt es gerade einen neuen Rechtsstreit, der mal wieder YouTube und wie wir es benutzen, ein kleines bisschen schlechter machen könnte. Und dann gab es auch noch Drama rund um den Eurovision Song Contest und eine Band, die im Internet sehr, sehr, sehr beliebt war, aber es leider nicht geschafft hat. Das und mehr jetzt nach Hashtag Werbung. Und zwar für 8-5. Das ist eine Soziallotterie, die Helfen einfacher machen möchte. Und das geht so. Wenn ihr euch was gekauft habt, ob das jetzt neue Schuhe sind oder neues Notebook, und ihr Lust habt, etwas Gutes zu tun, dann könnt ihr mit 5 Euro Einsatz darum spielen, euren Rechnungsbetrag zurückzugewinnen und unterstützt dabei soziale Projekte. Heißt, ihr tut nebenbei Gutes und mit etwas Glück kriegt ihr auch vielleicht etwas zurück, den ganzen Rechnungsbetrag bis zu 5000 Euro. Dafür einfach eine Rechnung der letzten 14 Tage bei 8-5.org hochladen und direkt erfahren, ob ihr den Rechnungsbetrag zurückkriegt. Von den Einnahmen werden dann soziale Projekte aus Deutschland unterstützt, zum Beispiel Lernfilme in Gebärdensprache für gehörlose Kinder, eine Präventions-App für Kinder psychisch belasteter Eltern oder naturpädagogische Ferienprogramme für benachteiligte Kinder. 8-5, die gehen damit das Problem an, dass junge Menschen immer seltener spenden. Natürlich ist das so, aber trotzdem Glücksspiel, und Glücksspiel kann süchtig machen. Die Teilnahme ist deswegen ab 18 Jahren. Mehr Infos findet ihr auf 8-5.org/Lästerschwestern mit AE und den Link natürlich auch nochmal in den Shownotes. Eine kurze Sache zu dem Werbeeinspieler, den ihr gerade gehört habt. Wir haben uns entschieden, dass wir den gesamten Werbebetrag spenden werden an Hilfsorganisationen, die in der Ukraine gerade helfen. Das nur so als Info für euch, bevor wir hier in die Themen reindeifen. Julian Reichelt ist jetzt Influencer. Der hat einen Tweet rausgehauen, der also ich weiß, er ist schon auch abfällig, würde ich sagen. Er ist abfällig gegenüber Influencern. Und zwar hat er getweetet, ich habe immer gehofft, dass mir das Leben als Influencer erspart bleibt. Aber besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Meine erste Insta-Story ist jetzt live. Die Stimme der moralischen Klarheit. Ausrufezeichen.
Und das finde ich, da müsste ich einmal ganz kurz schon reindiven. Ich finde es so witzig, dass er sich für sein angeblich so ungewolltes Leben als in Anführungszeichen Influencer direkt aber auch so ein Claim überlegt hat, ne? So, er ist die Stimme der moralischen Klarheit, was auch immer das bedeuten soll.
Also vielleicht nochmal einmal kurz, falls ihr nicht wisst, wer Julian Reichelt ist. Julian Reichelt ist der ehemalige Chefredakteur der Bild-Zeitung, der gefeuert wurde, freigestellt wurde, was ist die rechtlich sichere Variante davon?
Er wurde aus seiner Position entlassen, ich das richtig verstanden habe.
Aufgrund von Vorwürfen rund um sein Verhalten, was Frauen im Unternehmen angeht und diverse Skandale, die wir jetzt hier nicht ausformulieren wollen, weil wir nicht wissen, wie das rechtlich ist und wir nicht verklagt werden wollen. Auf jeden Fall gab es da Stress und deswegen ist er dann gegangen. Gab ein Compliance-Verfahren gegen ihn. Ja, und jetzt ist seit langem auch irgendwie so die Frage, wo geht er denn eigentlich hin? So, weil der war ja schon eine sehr kontroverse Figur bei der Bild-Zeitung. Sofern man das bei der Bild-Zeitung als einzelner Mensch noch sein kann, ob man nicht generell die Bild-Zeitung kontrovers ist, aber Julian Reichelt war nochmal kontroverser als die Bild-Zeitung selbst, würde ich mal behaupten. Und die Frage war, wo geht er jetzt hin? Geht er jetzt zu irgendwelchen anderen weirden Medien? Aber nein, offensichtlich ist seine neue Karriere, selber Influencer zu werden. Und er macht jetzt Instagram-Stories und auch Instagram-Reels. Und es ist schon so richtig strange, ne? Also zum einen hat Julian Reichelt nur 11.000 Follower.
14.000 sind es tatsächlich, sind 14.000.
Aber er hat unter anderem auch ein Reel hochgeladen, was einfach seine Instagram-Story ist, zusammengecuttet mit so Weißblenden. Also weißt du, so nach jeden 15 Sekunden kommt so ein weißer Blitz. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was ich dazu sagen soll, außer, dass ich finde das richtig faszinierend, weil Influencer als Begriff ist ja jetzt schon nicht positiv konnotiert, so, ne? Also wir regen uns hier regelmäßig über Influencer auf. Aber dass Julian Reichelt sich selber als Influencer bezeichnet, das ist jetzt der Punkt, wo ich mich nie wieder Influencer nennen werde. Ich sag jetzt nur noch Content Creator oder YouTuber oder sowas. Das Wort Influencer ist jetzt tot.
Ich find's halt so spannend auch irgendwie so dieses, also zum einen, dass er sagt, er hätte gedacht, er würde niemals irgendwie Influencer sein müssen, aber jetzt doch, wo ich mir denke, Junge, du warst jahrelang Chefredakteur einer Zeitung, die ganz bewusst Kampagnen unter anderem gegen Christian Drosten gefahren ist. Und damit wurden, auch wenn die Auflage der Bild-Zeitung, wie ja generell Print, seit Jahren im Rückgang ist, damit wurden sehr viele Leute influenced. Auf eine eher negative Art und Weise, würde ich ganz persönlich jetzt mal sagen. Aber zu behaupten, dass er in seinem bisherigen Schaffen noch nicht versucht hat, Leute zu influenzen, zu beeinflussen, das stimmt ja einfach nicht. So, das ist für mich Punkt 1. Und Punkt 2, dann aber auch, also so dieses, das ist auch halt für mich auch so Boomer-Vibes, zu sagen, ich mache eine Insta-Story, deswegen bin ich jetzt Influencer. Weil es ist ja jetzt nicht so, dass Julian Reichelt erst in diesem Moment sich einen Instagram-Account gemacht hat und davor auf Social Media überhaupt nicht unterwegs war, so. Der hat sein erstes Bild im August 2012 hochgeladen, ist jetzt sicherlich nicht der aktivste Dude, auch wenn ich sehe, dass er 2017 ein Selfie mit Bibi gemacht hat. Ach Mensch. Und nicht der aktivste Dude auf Instagram, aber offenkundig war er schon davor in den sozialen Medien auch unterwegs und hat da regelmäßig so sein Schaffen geteilt und Ausschnitte auf Twitter sowieso, aber auch auf Instagram so Ausschnitte aus seinen Texten geteilt, mit denen offensichtlich so in sich gesehen hat, Leute damit zu irgendwie beeinflussen oder auf sein Tun hinzuweisen. Und deswegen finde ich das jetzt als Ankündigung von vorne bis hinten so ein bisschen weird und ja, also ich, ne, wir nehmen jetzt hier an einem Donnerstag morgen auf und wenn ich auf seine aktuellen Stories gehe, dann ist dann geht es unter anderem darum, dass durch die Blume im wahrsten Sinne des Wortes Angela Merkel mitverantwortlich dafür gemacht wird, dass es jetzt Russland die Ukraine angegriffen hat und dass wir jetzt alle Angst vor einem dritten Weltkrieg haben, weil sie vor einem Jahr mal Blumen von Putin entgegengenommen hat oder so. es ist komplett weird. Also er redet da so, er steht vor so einer, ne, so anklagend, wie so ein anklagender Peter aus irgendeiner kleineren Stadt, weiß ich jetzt nicht, steht er dann halt vor so einer Tankstelle im Hintergrund die aktuell sehr hohen Benzinpreise und ist halt so der Inbegriff des Wutbürgers, der jetzt so die großen politischen Verbindungen herstellt. Und ich finde das hochgradig skurril, muss ich sagen. Und ich weiß nicht, ob er glaubt, dass er sich jetzt so ranhängen kann an so Leute wie Reitschuster oder so. Also so, ja, da doch irgendwie auch rechte, angeschwurbelte Influencer in Anführungszeichen. Und ob er damit dann jetzt freiberuflich seine Kohle macht, kein Plan. Ich finde auf jeden Fall sehr schön, dass relativ weit, also den ersten Kommentar unter seinem Post zu diesen zusammengeschnittenen Insta-Stories, den man da sieht, der ist von Disaster, einem sehr guten deutschen Rapper, der geschrieben hat, what about Missbrauchsvorwürfe, Bro? Mach doch darüber mal ein keckes Video, was fast 600 Leute geliked haben, was mir sehr gut gefällt.
Ich stelle mir die ganze Zeit einfach nur Julian Reichelt vor, wie er so demnächst dann, keine Ahnung, vom Kanzleramt steht oder wieder von der Tankstelle. Und dann erstmal so, ja Leute, das ist alles Angela Merkels Schuld, aber bevor wir dazu kommen, hier ist mein Dr. Smile Code. Und dann
wisst ihr, wer nie gelächelt hat? Angela Merkel, Leute.
Oh. Wem heute wieder das Lächeln vergeht, aber mit Dr. Smile wäre das nicht passiert.
Oh Gott. Bald dann die große Zusammenarbeit mit den Wendlers. Ich sehe es schon. Ich sehe da so eine OnlyFans-Koop auf uns zukommen, die niemand möchte.
Okay, also Julian Reichelt vielleicht auf Instagram eher nicht folgen, aber wem ihr folgen solltet, auf jeden Fall ist die Tagesschau. Tagesschau hat nämlich einen ganz tollen Instagram-Kanal, wo sie euch natürlich informieren über das, was so in der Welt los ist. Die machen da ganz tolle Videos und Posts, da ist man auf Instagram immer ganz gut informiert. Unter anderem, wenn man auch wissen will, warum sich Leute in Mailand jetzt den ganzen Tag Penisse in den Mund stecken. Und zwar ist es ein echtes Video von der Tagesschau, es hat 2,3 Millionen Views und es geht um die Bäckerei Mr. Dick in Mailand. Und die ist jetzt im Januar eröffnet worden wohl. Mr. Dick, gibt es in Zuckerguss gedippte Geschlechtsteile aus Waffelteig. Und die Tagesschau hat dazu einfach so eine super ernste Berichterstattung gemacht. So, ja, hier, da essen vor allem junge Menschen. Dann interviewen sie die Pressesprecherin. Und die Pressesprecherin von Mr. Dick sagt dann, ja, das ist ja für die Body Positivity. Und ich verstehe es überhaupt nicht. Also, was hat das mit Body Positivity zu tun? Also, perfekt geformte Geschlechtsteile, die alle einheitlich aussehen, weil sie aus einem Waffeleisen kommen, was identisch ist. Und Leute schlecken dann die in Mailand ab und dann denken alle so, ja, jetzt fühle ich mich wohler in meinem Körper und mit meiner Sexualität. Sie essen ihr Gebäck ohne Scham und ohne Sorge, ist ein Zitat aus diesem Video. Es ist so seltsam. Und das gibt's in Berlin wohl auch. Adam und Eva Waffeln, die gibt's schon länger. Also ich muss sagen, ich bin konservativer, als ich denken würde. Ich möchte keine Peniswaffel essen.
Ich weiß nicht, ob das was mit konservativ sein zu tun hat. Also wenn ich jetzt hier so ein bisschen durch die Instagram-Kommentare scrolle, dann sind dann natürlich viele Leute dabei, wo ich mir denke, okay, das ist konservativ. Also die generell die komplette Krise kriegen und was bedeutet das jetzt für unsere Kinder und was weiß ich. Das finde ich so ein bisschen übertrieben. Ich finde es halt
meine Tochter so, Papa, können wir Waffeln essen? Und dann gehst du einfach in den Laden rein und kriegst so eine Peniswaffel.
Ich finde das als Marketing-Konzept. Ich meine, es gibt ja schon viel Diskurs darüber, wie sich Marken so das Thema Body Positivity so schnappen wollen oder ja, auch ja. So, ne, das sieht man ja auch immer beim so in Richtung Weltfrauentag auch. dass das dann immer so, hey, kauf doch hier bei uns ein, weil wir empowern dich mit, weiß ich nicht, Kugelschreibern. Bei uns gibt es die besten Kugelschreiber für empowerte Businesswoman. Also vielleicht dummes Beispiel jetzt, weil ich weiß nicht, wenn ich das, ob ich jemals in meinem Leben schon einen Kugelschreiber gekauft habe. Aber du weißt, was ich meine, oder? Ja, dass man halt so sich irgendwas so auflädt, was positiv und progressiv klingt, um einfach so ein unique selling point zu haben. Und das ist es halt.
Aber ist das nicht genau das Gleiche, nur andersrum? Also ich meine, das ist natürlich weitaus sexistischer und schlimmer, aber hier, keine Ahnung, dieses Marzipan von Lübeck, was dann irgendwie, da wo Leute sich drüber aufgeregt haben, diese Männersache oder sowas, dass du so Marzipan hast, aber unser Marzipan ist nur für den harten Mann. Was auch einfach richtig dummes Marketing ist. Aber was mich halt hier aufregt, so ein bisschen, muss ich sagen, die haben halt einfach ein cooles Produkt, na klar, und irgendwelche Leute finden das lustig, ich find's auch lustig, dir so eine Peniswaffe zu kaufen, aber das dann zu verkaufen mit, ja, wir machen das aber nur, weil das die Leute gehen dann selbstbewusster mit ihrer Sexualität raus, weil sie eine Peniswaffe gegessen haben, das ist halt Bullshit. Das ist einfach ein Unternehmen, was Geld verdienen will, und die haben sich halt eine lustige Outrage-Marketing-Strategie ausgedacht, wo sie gesagt haben, so, hey, was wäre denn, wenn unsere Waffeln aussehen würde wie Geschlechtsteile? Dann kaufen vielleicht Leute mehr, als wenn es einfach eine langweilige belgische Waffel ist.
Aber das ist ja mein Punkt.
Ja, ich weiß, ja. Ist aber das Gleiche, nur umgekehrt. Also sagen, während jemand wie das diese Marzipan-Firma auf den Sack kriegt, weil es halt einfach sexistisches Marketing ist, machen die das Gleiche mit ich nenne es mal Woke-Marketing, so, ne? Also man sagt so, okay, das ist aber Body Positivity und deswegen müsst ihr jetzt diese Peniswaffe kaufen. Nee, es ist halt einfach eine Waffe, die aussieht wie ein Penis. Entweder du findest das lustig oder halt nicht, aber das macht jetzt nicht, also meiner Meinung nach macht das nicht Body Positivity. Da gibt es noch ein paar andere Sachen, die wir in der Gesellschaft angehen müssten. Aber vielleicht sehe ich das auch einfach falsch. Ich lasse mich gerne eines anderen belehren, wenn ihr mit mir darüber diskutieren wollt.
Ich finde einfach, wie dieses Video dann, also der Titel dieses Videos ist Kampf gegen Tabus mit Waffelteig. Und ich finde, das ist ein hervorragender Titel. Das interessiert mich sofort. Aber im Endeffekt ist das natürlich einfach leer. Das ist irgendwas, das ist so ein witziges Gag-Ding. Ich glaube, es ist okay zu sagen, es gibt sehr viele. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie viele Waffelbäckereien es in Mailand gibt. Ist ja so die Model-Hauptstadt gefühlt, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob Modeindustrie so jetzt so ein großer Abnehmer für Waffeldinge ist. Klischee vielleicht, weiß ich nicht, belehrt mich gerne eines Besseren. Ich finde es an sich okay zu sagen, wir wollen da irgendwas Witziges machen. Was ich halt wirklich sehr redundant und doof finde, ist, wenn sich dann jeder so eine Pseudo-Social-Justice-Sache damit auflädt, weil ich finde das Thema an sich, zu sagen, Body Positivity oder, ne, zumindest, es geht ja beim Thema Body Positivity in Verbindung mit Genitalien eigentlich vor allem tatsächlich um Vulven, weil Penisse siehst du ja gefühlt an jeder Ecke. Jeder, der sie witzig findet, malt irgendwo einen Penis drauf. Und parallel ist aber quasi so das weibliche Geschlechtsorgan oder das biologisch weiblich, ne, wie auch immer. Aber so das, wir sagen jetzt einfach mal das weibliche Geschlechtsorgan oder eben einfach die Vulva, etwas, was man weniger sieht und was weniger unterhaltsam, cool, witzig, was auch immer konnotiert ist. Deswegen gibt es viele Leute, die sagen, dadurch, dass wir irgendetwas in Vulva-Form anbieten oder so, machen wir dieses Geschlechtsorgan sichtbarer und stoßen dadurch einen Diskurs an. Ich verstehe schon irgendwie, wie man sich das, ne, so zurechtbiegen kann, und vielleicht hilft das tatsächlich auch, vielleicht hilft es Leuten auch, Waffelvulven und Penisse zu essen, um also, irgendwie dann mal so ein Gespräch darüber zu führen, wie das eigentlich sein kann, dass man so wenig Vulven in der Öffentlichkeit sieht oder so, weiß ich nicht. Aber ich muss persönlich sagen, ich finde, ich habe schon auch unwillentlich in der Öffentlichkeit sehr viele Penisse gesehen, und ich würde gerne weniger Penisse in der Öffentlichkeit sehen.
Ja, und sie nennen sich auch Mr. Dick und nicht Mr. Vulva oder Mrs. Vulva. Naja, also ich muss ehrlich sagen, was mich am meisten daran fasziniert, ist, dass, also wenn ich jetzt an Body Positivity denke, habe ich jetzt nicht als erstes im Kopf, dass man Geschlechtsteile nicht in der Öffentlichkeit sieht. Das finde ich auch irgendwo gut. Was mich da ist eher dieses zu denken, dass das eigene Wohlfühlen mit den eigenen Geschlechtsteilen. Und ich fühle mich auf jeden Fall nicht besser über meine eigenen Geschlechtsteile, wenn ich perfekt geformte Waffelgeschlechtsteile sehe, die alle identisch aussehen. Das ist ja eher das, was Body Positivity meiner Meinung nach ist. Also, dass man sich selbst im eigenen Körper wohlfühlt mit dem Wissen, nicht, keine Ahnung, nicht jeder Penis sieht so aus wie in einem Pornofilm, so. Und das wird ja da auf jeden Fall nicht hergestellt, weil sonst wären diese Waffeln sehr klein.
Vielleicht ist es auch einfach eine schöne Alternative für vegetarische Kannibalen.
Jetzt stell ich mir gerade vor, du kaufst so eine Peniswaffel und einfach, weil sie darstellen wollen, dass Penisse manchmal kürzer und kleiner sind, kriegst du so eine kleine Mikrowaffel. Hast aber dasselbe dafür gezahlt. Aber so, ja, sorry, aber das ist jetzt eine kleine Waffel. Das ist Body Positivity. Ja, okay. Anderes Thema. Es geht weiter um Geschlechtsverkehr. Was ist los heute in dieser Folge? Es gibt riesigen Beef. Und zwar auf TikTok. Und zwar gibt's da einen TikToker, der hat 3,7 Millionen Follower gehabt. Der heißt Modern Warrior. Und eine weitere TikTokerin, die auch, ich glaube, 1,7 Millionen Follower hatte, als es angefangen hat. Chelsea Hart. Diese ganze Situation ist auch ultra komplex, ultra seltsam. Also Chelsea Hart hat inzwischen dazu 1, 2, 3, 4, 5, ich glaube über 10 Videos gemacht, 11 Videos gemacht. Und die Viewzahlen von diesen Videos sind so 4,1 Millionen, 3,4 Millionen, 2,8 Millionen, 6,6 Millionen. Ne? Also jedes dieser Videos hat mehrere Millionen Views. Und es geht darum, dass diese Chelsea Hart eine Fernbeziehung hatte mit diesem Modern Warrior. Dann, das war erst eine Fernbeziehung, also die haben quasi einfach nur erstmal sich nie, glaube ich, physisch überhaupt gesehen. Und dann ist sie einmal zu ihm geflogen, die hatten Sex und dann hat sich rausgestellt, dass er auch noch andere Leute datet. Und das ganz Weirde an dieser Situation ist erstmal, sie hat es rausgefunden, weil er mit einer anderen Frau erstmal einen TikTok gepostet hat. Also diese ganze Beziehung hat sich eigentlich so über TikTok abgespielt und sie hat auch rausgefunden, dass sie betrügt wird von ihm über TikTok, weil er selber an TikTok gepostet hat mit einer anderen Frau. Dazu kommt dann irgendwie noch so, das erzählt sie alles in ihren Stories, beziehungsweise in ihren TikToks, dass dieser Modern Warrior, der hat irgendwas über Polyamorie erzählt und dann meinte sie, nee, das könnte sie nie. Also sie meinte, sie hat mit ihm klar darüber gesprochen, dass sie eigentlich exklusiv sind. Dann hatten sie irgendwie ungeschützten Geschlechtsverkehr, weil er auch zu ihr gesagt hat, er hätte doch mit niemand anderem Sex und dann hat sie natürlich hinterher gesagt, okay, scheiße, ich muss jetzt irgendwie mich hier irgendwie testen lassen, weil offensichtlich hatte er doch Geschlechtsverkehr mit anderen Frauen, eventuell habe ich jetzt irgendwie eine Geschlechtskrankheit hier eingefangen. Dann hat eine andere Frau sich eingeschaltet, die erzählt hat, dass sie genau dieselbe Geschichte erlebt hat, also die hat ihn quasi auch irgendwie über TikTok kennengelernt, keine Ahnung, auf jeden Fall hat sie auch auf TikTok gesehen, dass er dann eine andere Frau hatte, nachdem sie zu ihm geflogen ist, mit ihm zu schlafen. Also der Typ ist offensichtlich einfach ein Arschloch, ne? Also ist ein Arschloch, der irgendwie Frauen mit seiner Reichweite oder wie auch immer, keine Ahnung, wie das funktioniert, auf jeden Fall ist es wohl kein Einzelfall, dass er Frauen betrügt oder zumindest sie anlügt über seine Intentionen, keine Ahnung. Das ist dann so das Drama auf TikTok gewesen. Was aber an dieser ganzen Sache so weird ist, ist, dass die alle auch da wieder extrem empathisch sind, um jetzt nicht das Wort woke schon wieder zu benutzen, weil es so negativ konnotiert ist. Es ist so eine ganz, ganz weirde Situation, weil das ist quasi ein Beziehungsdrama, was sich komplett über TikTok abspielt, wo aber alle Beteiligten, also auf der einen Seite natürlich in die Öffentlichkeit gehen, um Drama zu erzeugen, Klicks zu erzeugen, der anderen Person ehrlich gesagt auch zu schaden, weil warum machst du es sonst? Vielleicht aber auch andere zu warnen. Aber gleichzeitig sind die halt alle, besonders dieser Modern Warrior, das ist vielleicht eine wichtige Info, der ist Native American, ne? Und macht ganz viel Aufklärung über Native Americans und hat deswegen wohl auch eine ziemlich passionierte rechte Hatergruppe, heißt es zumindest in diesen TikToks. Und die werden auch immer Nazis genannt von allen Beteiligten hier. Und das heißt, es ist so ein ganz weirdes Ding, weil diese Chelsea macht quasi Videos und sagt so, ja, dieser Typ hat mich angelogen und ich fühle mich missbraucht, aber cancelt den auf keinen Fall, weil der ist ja auch Opfer von Nazis und wir müssen stark sein, gemeinsam. Also der Typ ist ein riesiges Arschloch, aber seid lieb zu ihm. Cancel, also es ist so ganz weird, weil sie sich die ganze Zeit immer so super wütend ist und dann aber sich wieder fängt und es ist alles so überdramatisch. Dann hat er auch ein Video gemacht, wo er sich dazu entschuldigt und seine Entschuldigung ist aber so, ja, ich war kein effective Communicator. Da habe ich versagt, das tut mir leid. Also es ist alles so, also man muss es gesehen haben, glaube ich, um es zu verstehen, wie weird das ist und wie weird diese Videos sind, weil auch diese andere Frau, die sich dann da eingeschaltet hat, so super empathisch darüber redet und irgendwie auch niemandem was Böses will, aber gleichzeitig ein Video macht an 4,5 Millionen Leute, die das alle sehen. Und jetzt haben, also dieser Modern Warrior hat irgendwie mehrere hunderttausend Follower verloren auf TikTok, deswegen diese Chelsea auch. Und das sind aber alles halt so relativ riesige TikTok-Influencer, die eine komplette Beziehungskrise komplett über TikTok ausfechten, inklusive dann Antworten auf Kommentare, Antworten auf sich gegenseitig, Antwortstatements, hat Millionen von Views. Ich find's richtig weird. Ich habe also die Zusammenfassung, wo einfach nur all diese TikToks aneinander geschnitten sind, ist 40 Minuten lang, die ich mir angeguckt habe.
Also ich muss sagen, ich bin auf das Thema zum ersten Mal aufmerksam geworden, weil ich auf Twitter mehrfach das Wort Womblands gelesen habe. Also quasi Womb wie Mutterleib und Lands wie Ländereien so. Und das ist tatsächlich ein Meme geworden, dass die Leute meinten, what? Also weil sie irgendwie sagt so, ich habe dich in, oder Leute dachten, sie sagt, ich habe dich in meine Womblands gelassen. Ich habe dich in meine Mutterleibsländereien gelassen. Und das ist dann auch irgendwie, es gibt mehrere Artikel, die halt so versuchen zu erklären, was könnte sie da, was ist das ein Wort, das man benutzt? Die Sache ist, dann gab es viele TikToks auch, die sich darüber lustig gemacht haben. Alle waren so, was ist das sowas, was uns als esoterisch angehauchte Frau vielleicht sagt? Keine Ahnung. Und dann ist den Leuten irgendwann wie Schuppen von den Augen gefallen, dass sie vielleicht tatsächlich einfach I let you in my womb, Lance gesagt hat. Also tatsächlich einfach so, ich in meinen Mutterleib gelassen, Lance, was dein Name ist.
Was immer noch was Weirdes ist.
Und das ist tatsächlich, also ich muss jetzt mal grundlegend sagen, ich verstehe absolut, auch wenn sich das vielleicht in einem Video komisch anfühlt, weil das so Mixed Messages sind, ich verstehe absolut, wenn man eine Person, die von die terrorisiert wird von Rechten oder von wem auch immer, dass man nicht dazu beitragen möchte, dass diese Person von der Seite terrorisiert wird.
Ja,
ich verstehe absolut, warum man da sagt, so okay, ich das ist mir passiert und damit fühle ich mich nicht wohl, aber das bedeutet nicht, dass das stimmt, was in so einer Kampagne gegen diese Person schon seit Jahren von einer bestimmten Seite aus passiert. Das verstehe ich absolut und das finde ich auch wichtig. Eine andere Sache ist natürlich, inwiefern diese Auseinandersetzung tatsächlich auf dieser Ebene und so öffentlich stattfinden muss. Ich habe immer das Gefühl, wenn Leute, vielleicht ist es total falsch, keine Ahnung, ich bin keine Influencerin in dem Sinne, deswegen who knows, aber ich habe immer das Gefühl, wenn Leute sich so sehr öffentlich streiten und dabei auch so sehr intime Sachen irgendwie so rausholen, dass das deswegen passiert, weil der eine Part vielleicht nicht mehr die Möglichkeit hat oder keine Antworten mehr von der anderen Person bekommen hat, weißt du? Also, dass man dann sagt so, okay, ich habe noch was zu sagen und ich hätte das gerne persönlich geklärt, aber die Person nimmt vielleicht auch aus gutem Grund, ne? Weiß man nicht, man steckt ja nicht drin, meine Anrufe nicht mehr entgegen. Und deswegen mache ich jetzt Videos auf TikTok und mache das so öffentlich und dann muss die Person darauf antworten und reagieren. Und dann kommst du aber natürlich und dann gucken sich das super viele Leute an. Dann hast du plötzlich Millionen von Aufrufen auf diesen Videos und dann kannst du das aber nicht mehr so einfach zurücknehmen. Und dann musst du auf Fragen dazu reagieren. Und dann hat die andere Person vielleicht geantwortet. Und dann musst du darauf nochmal antworten, weil vielleicht fühlst du dich ins falsche Licht gerückt. Und ich finde es bei sowas zum einen immer total schwierig, als Außenstehende zu wissen, wer ist denn jetzt das größere Arschloch vielleicht auch. Ich bin da gerade, weil ich diese Person auch einfach nicht kenne und mich mit deren Content vorher nicht auseinandergesetzt habe, bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich halt auch so sehr viele Aussagen gesehen habe von Leuten, die halt sagen, diese Chelsea Hart ist angeblich auch dafür bekannt, so extrem manipulativ zu sein und jetzt wären hier ihre White Woman Tears irgendwie und sie will sich als Opfer darstellen. Gleichzeitig scheint dieser Lance ja auch gelogen zu haben und ich finde, es ist super undurchsichtig und wie du sagst, allein die Tatsache, dass man das in 40 Minuten dann doch auch nur sehr oberflächlich zusammenfassen kann, zeigt schon, dass da einfach super viel drin hängt und ich bin mir wirklich nicht sicher, ob TikTok die richtige Plattform ist, um so zwischenmenschliche Dramen auszudiskutieren untereinander. Vielleicht sich einfach auch mal anrufen oder ne, man macht einen Videocall so unter vier Augen.
Also ich das Ding ist halt, also ich verstehe natürlich das Bedürfnis, das öffentlich machen zu wollen oder sich auch irgendwie rächen zu wollen oder sowas. Aber gleichzeitig es ist ein bisschen anders noch, aber ähnlich cringe auf eine ganz andere Art und Weise wie dieses Trennungsvideo aus der letzten Woche von Paula, Maria und Sascha von den Außenseitern. Weil es halt irgendwie sowas super Persönliches ist, was irgendwie halt in die Öffentlichkeit gebracht wird, doch viel zu früh. Also sie, auch an eins ihrer ersten TikToks hat Chelsea, glaube ich, wieder gelöscht, weil sie meinte, ja, ich habe das jetzt gerade aus Wut gemacht, aber hat dann danach halt irgendwie noch 20 weitere gedreht. Und also ich verstehe das, aber irgendwie gleichzeitig ist es halt auch einfach, es ist halt so super privat und wie du gerade meintest, sie redet da von ihrer Womb und was weiß ich und es ist halt einfach so, okay, ich verstehe das, aber hätte man da nicht irgendwie ein Video machen können, um irgendwie dann nachdem das Ganze irgendwie so, also ich weiß es nicht, irgendwie ist es, ich meine, da ist auch eine andere Frau dann deswegen, hat sich dann auch in die Öffentlichkeit getraut. Ich meine, das hat ja schon irgendwas gebracht, offensichtlich, um zu zeigen, dass der Typ ein Arschloch ist. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil es fühlt sich trotzdem sehr, sehr weird an, auf TikTok mit mehreren Millionen Views in so sehr private, sehr persönliche Sachen reinzugucken. Aber das ist eigentlich auch eine gute Überleitung zu dem nächsten Thema, weil genau das Gleiche gerade bei David Dobrik passiert. David Dobrik ist einer der erfolgreichsten Influencer der letzten Jahre, hatte so ein paar Shitstorms. Einer davon war, dass er seinen Freund Jeff Wittek fast getötet hat bei einem seiner Vlog-Drehs. Die haben, falls ihr euch erinnert, einen Bagger gemietet und dann in so einem Baggersee sich an die Schaufel von diesem Bagger drangehängt mit so einer Schnur quasi und so ein bisschen geschaukelt, wie eine Schaukel an einem Bagger, dass man den Bagger so hin und her bewegt. Und David Dobrik saß in dem Bagger und hat den quasi bewegt und dann kam Jeff und Jeff hat sich dann in diese Schlaufe an dieser Baggerschaufel reingestellt und dann hat David Dobrik halt diesen Bagger einfach in Höchstgeschwindigkeit im Kreis gedreht, also einfach ist er halt so rumgeschleudert um den Bagger und dann am Ende, als er dann den Bagger abbremst, knallt er halt einfach mit seinem Gesicht in diesen Bagger rein und hat Schaden am Hirn und Schaden an seinem Auge und seinem Gesicht davongetragen, wäre fast gestorben, aber zumindest war er halt einfach wirklich schwer verletzt und musste jetzt mehrere Operationen durchgehen und sein Auge ist auch immer noch nicht normal. Also der wird immer, wenn man das weiß, sieht man, dass der da Schaden davongetragen hat, ne? Und weiß auch gar nicht, ob er durch das Auge noch normal sehen kann, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das natürlich großes Drama und das zusammen mit allen anderen Sachen, die bei David Dobrik dann los waren zu dem Zeitpunkt, die ganzen anderen Vorwürfe, die es da gab, wurde David Dobrik so ein bisschen gecancelt, kann man nicht sagen, weil er ist ja jetzt wieder da und es ist eigentlich auch nichts passiert, außer dass er ein paar Wochen keinen Podcast hochgeladen hat und ein paar Wochen keine YouTube-Monetarisierung hatte. Auf jeden Fall hat jetzt Casey Neistat, ein weiterer sehr, sehr, sehr toller YouTuber, dreht gerade eine Doku über diese Story. Der hat wohl also dieses ganze Drama und dieses Canceln und so weiter, hat er komplett begleitet als Doku und hat eine Doku darüber gedreht, über diesen Unfall und all diese Sachen. Und als Teil dieser Doku sind dann wohl auch jetzt schon Statements veröffentlicht worden von David Dobrik, wo David Dobrik wiederum diesem Jeff Wittek die Schuld gibt dafür. Die beiden haben aber in letzter Zeit immer noch zusammen Videos gemacht und generell ist diese Beziehung so ganz seltsam. Also man merkt halt irgendwie, dass dieser Jeff den David eigentlich gar nicht leiden kann und das sie irgendwie hassen und waren aber immer noch irgendwie zusammen in Videos und haben auch Witze darüber gemacht und dann ist es aber irgendwie eskaliert jetzt. Und jetzt hat David Dobrik in seinem Podcast wiederum 50 Minuten drüber geredet, dass er das scheiße findet, wie Jeff sich verhält. Und dann hat Jeff jetzt gestern ein Antwortvideo gemacht, was auch wieder 40 Minuten lang ist, wo er sich drüber unterhält, wie scheiße er seinen Freund findet. Und das ist auch wieder so eine ganz seltsame Sache, wo einfach zwei Leute, die ja eigentlich in den Videos sich immer als Freunde dargestellt haben und auch darüber reden, dass sie Freunde sind, in der Öffentlichkeit komplett das austragen, weil sie halt einfach in der Öffentlichkeit stehen und so Aussage gegen Aussage sich Sachen an den Kopf werfen. Also David Dobrik sagt zum Beispiel, dass die Idee für diesen Stunt tatsächlich die von Jeff war und er es einfach nur gemacht hat, dass er für die ganzen, ne, in Amerika kostet es ja unendlich viel Geld, sich operieren zu lassen, dass er diese ganzen Operationen bezahlt hat von irgendwie über $70,000, weil er sich schuldig fühlt. Der Jeff aber wiederum immer sagt, dass David Dobrik ihm gar nicht helfen würde mit den Verletzungen. Dann hat Jeff in seinem Video gesagt, ja, aber der David hat ja, das stimmt gar nicht. Ich habe nie gesagt, dass das irgendwie meine Idee war. Ich habe ihm nur so ein Meme geschickt von 50 Cent, der zufällig gepostet hat, dass jemand auch an so einem Bagger, also es ist alles so schon wieder so richtig seltsam, Aussage gegen Aussage, und es wird halt in 90 Minuten Podcast ausgetragen und die Fans von beiden Seiten gehen natürlich dann in die Kommentare, machen da Stunk, am Ende gewinnt keiner irgendwie, es ist so ganz seltsam. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf diese Doku, weil Casey Neistat ich tatsächlich sehr schätze.
Also was ich daran interessant finde, ist, dass so diese Dynamik sich für mich auch so ein bisschen nach Jackass anfühlt. So Jackass, aber auf so einer, auf so einer reichweitenmäßig und auch finanziell unfassbar hochgedrehten Ebene. Und ich meine, jetzt läuft ja auch aktuell dieser Jackass Forever Film, so nach 12 Jahren der erste Jackass Film wieder im Kino. Und Johnny Knoxville hatte dazu mit einem meiner Kollegen beim Moviepilot auch gesprochen und hatte halt erzählt, auch so ein bisschen, wie eigentlich diese Stunts abgesprochen werden und wer da welche Idee hat und wie das dann gedreht wird. Und da schien ihm einfach sehr, sehr wichtig zu sein, dass es überhaupt nicht darum geht, irgendwie was, wer hat jetzt die größte Schmerztoleranz oder wie kann etwas möglichst dramatisch inszeniert werden, sondern eher so, wir probieren einfach mal was aus und am Schluss stehen aber alle zusammen und kümmern sich umeinander. Und ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, wie das in so YouTuber-Konstellationen ist, wenn es dann eben, wenn Leute mit dem Gedanken aufgewachsen sind oder auch groß und erfolgreich geworden sind, alles muss immer maximal klicken und maximal dramatisch sein und maximal laut sein. Ich glaube, da geht man dann vielleicht im Zweifelsfall auch noch mal einen Schritt weiter, als es jetzt vielleicht so ein Team wie die Jackass-Leute, die halt irgendwie mehr so aus dieser Home-Video-Zeit kommen. Und wir machen jetzt mal was Dummes und wir filmen uns dabei und vielleicht finden es Leute witzig. Kommt. Und ich finde diese Dynamik, so dieses, okay, da ist man sich jetzt noch nicht mal mehr sicher, so, wer kam denn auf die Idee mit diesem Stunt? Wer hat denn gesagt, das wird jetzt gemacht? Ich glaube, das zeigt ja ganz deutlich, wie gefährlich das auch sein kann, immer zu gucken, was ist das nächste große dramatische Ding, was man tun kann? Und was ich mir da auch nochmal denke, ist so, ne, David Dobrik ist ja umgeben von Leuten, die deutlich weniger Reichweite haben als er. Und die wäre jetzt meine Vermutung, auch nur dann lange in seinem Umfeld weiter präsent bleiben, wenn sie eben auch bei viel mitmachen, was er sich so überlegt, wenn sie interessante Dinge tun, damit sie mit in die Vlogs kommen. Und ich glaube, das kann ganz schnell, auch ohne dass das vielleicht David Dobrik will oder die Leute selbst wollen, ganz schnell in so eine komische Art von Beziehung kippen, wo dann die Leute, die dann eben auch irgendwann finanziell davon abhängig sind, dass sie weiter in diesen Vlogs auftauchen und präsent sind, Dinge tun, die sie vielleicht eigentlich gar nicht machen wollen. Und dann passiert was und dann hast du so eine Situation, wie wir sie jetzt haben, dass der große Creator sagt, scheiße, ich wollte natürlich nicht, dass sich da jemand verletzt. Und der kleinere Creator sagt, ich fühle mich alleingelassen, jetzt muss ich gucken, ne, was er natürlich nicht explizit sagt, aber jetzt muss ich irgendwie gucken, wie verliere ich jetzt alles oder kann ich dieses Thema für mich noch ein bisschen weiter öffentlich machen und dadurch auch vielleicht im Gespräch bleiben, ne? Und das finde ich gerade als Dynamik auf jeden Fall fühlt sich sehr toxisch an. Deswegen bin ich sehr gespannt auf diese Dokumentation auch. Die, wo kann ich mir vorstellen, die geht ja nicht nur um diese Unfallsituation, sondern so ein bisschen größer um das Phänomen.
Ja, ich glaube, also die heißt Under the Influence, glaube ich. Und ich glaube, es geht generell so um dieses Influencer-Sein. Ich bin mal sehr gespannt. Also, Casey Neistat ist ja tatsächlich ein sehr erfolgreicher Filmemacher auch. Also Casey Neistat hat irgendwie Vlogging mal so komplett auf den Kopf gestellt und David Dobrik dann auch wieder mit seinem Freundesding. Und ich finde, also David Dobrik, finde ich, sieht man den Influence von ihm sieht man auch ganz viel jetzt in letzter Zeit so bei so der Art und Weise, wie einen InScope oder einen Ron Bilecki Content machen, mit Freunden rumhängen und gemeinsam irgendwie so tun in den Vlogs, als würde man den ganzen Tag nur Abenteuer erleben, so ein bisschen und verrückte Sachen machen. Bevor wir jetzt zu den nächsten Themen kommen, was gerade schon wieder mit YouTube los ist und welches Drama es rund um den ESC gibt auf YouTube, machen wir noch einmal kurz Hashtag Werbung. Und zwar für Clark, dein digitaler Versicherungsmanager. Leute, es ist Frühling, also noch nicht so richtig Frühlingsanfang, erst am 20.03., aber das Wetter hier in Berlin ist einfach so krass. Ich habe komplette Frühlingsgefühle. Wir haben tatsächlich jetzt am Wochenende, war so ein verlängertes Wochenende in Berlin, weil am Dienstag hier auch Feiertag war, haben wir einfach komplett Frühlingsputz gemacht und so weiter. Also ja, das ist die Überleitung zu Clark, denn ähnlich wie Frühlingsputz, gut organisieren, gut aufräumen, aussortieren, ausmisten, da hilft euch Clark, dass ihr den Überblick habt mit euren Versicherungen. Dafür könnt ihr einfach die kostenlose Clark-App runterladen und eure Versicherungen digital managen, indem ihr die einfach abfotografiert, in der App speichert, dann habt ihr die jederzeit griffbereit. Ihr habt außerdem ausgebildete Versicherungsexpertinnen an der Hand, die euch kostenfrei und persönlich beraten können. Ihr könnt eure Schadensmeldungen direkt bei Clark machen. Ihr verpasst keine Kündigungsfristen, weil ihr kriegt Push-Notifications, wenn das mal wieder ansteht. Ihr könnt einen Bedarfscheck machen, wenn ihr wollt, welche Versicherungen da vielleicht überflüssig sind oder was man sonst noch so braucht. Und man kann auch in dem Rentencockpit gucken, was für eine Rentenlücke man potenziell hat. Also da gibt es eine Menge coole Features, die ihr nutzen könnt. Und mit dem Code LS, also großgeschriebenes L, großgeschriebenes S, kriegt ihr auch die Möglichkeit, einen Gutschein von bis zu 30 Euro euch zu sichern. Dafür müsst ihr einfach eine bestehende Versicherung hochladen. Dann kriegt ihr 15 Euro Amazon-Gutschein. Und bei 2 gibt es ganze 30. Alle Teilnahmebedingungen sind auch nochmal in den Shownotes. Am Ende noch der Hinweis, Clark ist ein Versicherungsmakler, deswegen überträgt man ein sogenanntes Maklermandat. Damit hat Clark die gleichen Rechte und Pflichten wie jeder andere Versicherungsmakler auch. Aber man hat halt nur ein so ein Mandat. Wenn ihr also schon bei einem Versicherungsmakler oder einer Maklerin seid, mit der ihr zufrieden seid, am besten einmal vorher mit denen sprechen. In meinen YouTube-Videos, wenn ich irgendwie was zitiere, arbeite gerade an, das kommt jetzt wahrscheinlich nächste Woche kommt das online. Ich habe ein Jahr alle Placements angenommen, Teil 2. Der ist sehr lustig. Auch da sind kleine Clips drin von einem Video, was ich zitiere, die ich halt runterladen muss. Und das nehme ich irgendwie so ein bisschen als selbstverständlich wahr, dass ich natürlich YouTube-Videos auch irgendwie runterladen kann. Natürlich nicht über die Plattform selbst. Also inzwischen geht das ja mit dem YouTube-Premium-Abo auch, dass du das zumindest lokal auf deinem Handy speichern kannst, ähnlich wie bei, keine Ahnung, Netflix oder Amazon Prime oder sowas. Wenn du dir eine Serie runterladen willst, dann hast du sie in der App lokal gespeichert. Das geht bei YouTube mit YouTube Premium auch, aber was ich meine ist, dass du ja wirklich einfach über externe Plattformen sagst, hey, ich würde gerne das YouTube-Video runterladen, was, glaube ich, laut YouTube-AGBs wahrscheinlich nicht mal wirklich erlaubt ist, aber irgendwie musst du ja an die Dateien rankommen. Und dagegen wird gerade vorgegangen. Es gibt eine Klage, die aktuell läuft von der Musikindustrie. Also da sind wirklich so die großen Labels involviert hier, Universal und Warner und so, Sony Music. Und die klagen gegen einen Hoster, was ich auch richtig spannend finde. Also die Plattform, sondern die Leute, die die Plattform hosten, von YouTube-DL. Also ein Open-Source-Projekt, mit dem man halt YouTube-Videos runterladen kann. Von denen gibt's zig andere, ne? Also ich habe YouTube-DL ehrlich gesagt in meinem Leben noch nie benutzt, sondern immer irgendwelche anderen Sachen. Ich google da ehrlich gesagt immer YouTube-Video downloaden und nehme dann das Erstbeste, was da kommt. Deren Hoster Uberspace, auf denen die quasi einfach die Website hosten, die werden halt verklagt, weil die Musikindustrie durchsetzen will, dass es unmöglich wird, YouTube-Videos runterzuladen.
Ich muss sagen, ich verstehe so ein bisschen den Punkt der Musikindustrie, weil ich als Teenager auf das Thema YouTube-Downloader gestoßen bin, weil das für mich eine sinnvolle Alternative zu so Sachen LimeWire und so. Weißt du, was ich meine? Hieß es ja, LimeWire? Ja. Da hatte ich immer zu viel Schiss vor. Da kam ich mir dann immer, weiß ich nicht, da dachte ich immer, oh Gott, jetzt kommt die Polizei. So YouTube-Videos runterladen oder die dann halt direkt über ein Programm auch als MP3 ausspielen lassen. Das war super, wenn man sehr schnell neue Musik haben wollte.
Mhm.
Und ich habe auf so alten Festplatten auch immer noch sehr fragwürdig benannte Songs, die dann halt wirklich offensichtlich einfach nach dem YouTube-Videotitel benannt sind. Und dadurch, dass es eine Zeit war, wo ganz viele Leute, weiß ich gar nicht mehr, ob das heute noch, ob solche Sachen dann direkt weggestrikt werden, aber damals haben super viele Leute dann einfach Songs genommen, auch zu denen es keine, ne, offiziellen Musikvideos gab, und dann einfach selbst so ein Video dazu gemacht und den dann, ne, und auch, oder mit Text einfach nur und so einfarbigem Hintergrund, einfach damit der Song auf YouTube ist. Und deswegen habe ich eine sehr große, ich habe sehr intensiv im Endeffekt Raubkopien über YouTube von Songs erstellt, die ich dann auf meinen alten MP3-Player gezogen habe. Daher verstehe ich so ein bisschen, wo die Musikindustrie herkommt. Ich kann mir aber vorstellen, dass du als Content-Creator auf YouTube ganz andere Gründe hast, YouTube-Videos runterzuladen. Vielleicht kannst du da einmal kurz sagen.
Ja, also unter anderem Rezo hat sich auch dazu geäußert und auch sich dafür eingesetzt, dass das nicht passiert, weil er meinte so, hey, ich brauche das einfach zur journalistischen Recherche und auch, also um auch Dinge zu archivieren, ne? Also es kann ja, kommt ja manchmal vor, dass YouTube-Videos gelöscht werden oder runtergenommen werden, aber er meint das halt vor allem um als Teilnahme für so eine Diskussion, müssen Content-Creator oder Medien Videos runterladen können. Und Rezo ja selber auch, also Rezo meint es auch zu seinen eigenen Videos, ne? Also wenn die Tagesschau dann über Zerstörung der CDU redet, müssen sie natürlich auch irgendwie an die Pfeil kommen. Und das Lächerliche ist ja, du kannst sie ja theoretisch auch abcapturen. Also du, ne, wenn du es nicht mehr runterladen kannst, was dann passiert, ist einfach, dass du halt ein Capture-Programm mitlaufen lässt, was halt deinen Bildschirm abcaptured, und dann musst du es halt einmal digital von deinem Bildschirm abfilmen, was halt einfach mehr Zeit kostet. Das Ergebnis ist aber das gleiche. Du musst halt einmal das Video durchlaufen lassen. Deswegen, ich verstehe es aus urheberrechtlicher Sicht natürlich, dass die interessiert daran sind, dass das gar nicht möglich ist. Aber sie gehen ja gegen ein einzelnes Tool gerade vor. Es gibt aber zig andere, und am Ende des Tages ist das ja auch nicht die Schuld der Toolanbieter, es ist auch nicht die Schuld von YouTube. Die, so wie ich das verstehe, muss die Datei ja irgendwo gesendet werden. Und natürlich kannst du die dann auch einfach runterladen. Also musst halt nur wissen, wie du da drankommst. Aber ja, ich finde es richtig scheiße, wenn das tatsächlich durchgehen sollte, dass dann solche Tools nicht mehr genutzt werden. Das würde mich jetzt in meiner YouTube-Arbeit tatsächlich relativ hart einschränken, irgendwelche YouTube-Videos zu zitieren, wenn ich mich jetzt über irgendjemanden aufrege, der irgendwas auf YouTube an Bullshit gemacht hat, und ich kann das nicht schnell runterladen und irgendwie einblenden, ist das schon blöd.
Ich bin jetzt keine juristische Expertin, aber geht man dann nicht im Zweifelsfall auch erstmal gegen einzelne Anbieter oder einzelne Tools vor, um so einen Präzedenzfall zu schaffen, auf den
bestimmt.
Dann...
Bestimmt, ja, bestimmt.
Also das ist ja auch so ein bisschen bei dieser ganzen Pornhub-X-Hamster-Diskussion und so weiter und so fort, dass im Endeffekt die Landesmedienanstalten wollen, dass Porno-Webseiten angemessen prüfen, dass Leute wirklich 18 sind, wenn sie auf diese Webseiten zugreifen, und dass eben diese bist du 18, wenn ja, klicke auf ja Sache da nicht ausreicht. Das ist uns ja allen klar. Und deswegen wird da explizit auch, weil an sich das Recht ja so schon da ist, dass man sagt, okay, man darf pornografische Inhalte Minderjährigen nicht zugänglich machen, muss man dann eben, wenn man sieht, es gibt so, also ich kann mir eben auch vorstellen, dass das Urheberrecht das ja auch hergibt, zu sagen, darf man das denn so machen? Also ich dachte bisher immer, das wäre so eine Grauzone. Ich glaube nicht, dass es explizit legal ist, das zwingend zu tun. Also zitatrechtmäßig schon, aber wenn jetzt Musikindustrie, wenn dann halt jemand eben kein Geld mehr für Songs ausgibt, weil er sich die über bestimmte Programme einfach so als MP3 ziehen kann, dann ist es ja sicherlich nicht legal und weil da geht's ja nicht mal um die grundlegende Rechtslage, dass die erstmal definiert werden muss, sondern da geht man, arbeitet man sich halt an einzelnen Anbietern von solchen Tools ab, in der Hoffnung, dass die anderen dann Angst kriegen und ihre Dienste einstellen oder
ja, aber
so.
Das Ding ist, das ist halt auch wieder nur in Deutschland. Also ich meine, solche Tools kannst du dann auch irgendwie überall hosten. Also ich verstehe schon, warum sie das machen, aber ist natürlich trotzdem, also ich finde es blöd. Ich verstehe, warum sie das tun und ist es wahrscheinlich auch richtig, dass sie ihre Rechte damit wahren, aber es ist mal wieder so ein typisches Ding, wo dann alles andere auch eingeschränkt wird, wo es halt tatsächlich legitim ist, dass man das runterlädt. Und das ist halt blöd, ne? Aber das ist so ein typisches Internetrechtsthema.
Darf eine kurze Sache noch dazu? Ich glaube nicht, dass es jetzt für irgendjemanden einen Unterschied macht. Also es wird immer diese Tools geben, das kannst du ja gar nicht, ne? So wie du.
Ja, ja.
Wie es ja offensichtlich auch aussichtslos ist, jede Porno-Website, die auch von Deutschland aus abrufbar ist, dazu zu zwingen, irgendwie Leuten nach ihrem Ausweis zu fragen, wird es auch meiner Meinung nach nicht möglich sein, außer YouTube sperrt das von sich aus rigoros. Weiß ich nicht, ob es da technische Möglichkeiten gibt. Es wird immer, man wird das immer in irgendeiner Art und Weise weiter nutzen können, glaube ich.
Apropos Diskussionen in der Musikbranche. ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber der Eurovision Song Contest findet mal wieder statt. Und das ist so ein Thema, was mich so absolut überhaupt nicht interessiert. Also ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie einen Eurovision Song Contest geguckt. Aber es gibt eine Menge Leute, die nehmen das sehr ernst und die finden das auch sehr wichtig, dass wir als Land da gut abschneiden und gute Musiker und Musikerinnen dahin schicken. Und für wen es natürlich am wichtigsten noch ist, ist es für die Musiker und Musikerinnen, die daran teilnehmen dürfen und deren Fans, weil das natürlich eine ganze Menge Aufmerksamkeit, im Idealfall vielleicht sogar europäische oder weltweite Aufmerksamkeit für die eigene Kunst und die eigene Musik. Und deswegen kann ich schon sehr verstehen, dass Leute da sehr leidenschaftlich unterwegs sind. Und was aber jetzt in den letzten Wochen passiert ist, ist Drama um den ESC. Deutschland schneidet da ja immer relativ schlecht ab. Ich habe sehr viel gelernt jetzt über den ESC aufgrund von zwei Videos, die, ich würde mal sagen, so semi-viral gegangen sind von dem YouTuber Pleatschnack, der hat rund 80.000 Abos und das erste Video, was er zu dem Thema gemacht hat, hat 290.000 Views und das zweite jetzt 125.000 und ich glaube, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, ist das der Typ von Creepypasta Punch, was ein sehr großer YouTube-Kanal ist, der hat 1,1 Millionen, ja, ich glaube, das ist der, auf jeden Fall, 1,1 Millionen Abos und der macht ja so Mythenvideos. Naja, das ist so ein bisschen, also ich habe das mal kritisiert als so ein bisschen Verschwörungstheorie pushen, aber eigentlich sind es halt nur so gruselige Stories, Gruselgeschichten halt, ne? Manchmal sind da halt so ein paar verschwörungstheoretische Elemente mit drin, aber das haben ja viele von solchen Gruselgeschichten auch an sich. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, dieser Typ hat auch einen Zweitkanal, der ist Bleatschnack und da hat er jetzt relativ gut abgeschnitten mit seiner Kritik zum ESC, weil, und das wusste ich gar nicht, die Teilnahme an diesem ESC, also welche Bands da in diesem Vorentscheid mitmachen dürfen, entscheiden anscheinend 6 Leute. Und zwar 6 Radiomoderatorinnen oder sowas von öffentlich-rechtlichen Radiosendern.
Weißt du, ob das immer so durchgewechselt wird oder kommt man da so einmal in diesen erlauchten Kreis rein und darf das dann so lange machen, bis man stirbt? Und dann wird erst eine neue Person ausgewählt.
Ja, so wie ich das verstanden habe, wechselt tatsächlich auch die Art und Weise, wie das entschieden wird, irgendwie von Jahr zu Jahr. Also in der Vergangenheit gab es da mal ja Shows. Also es gab mal so irgendwie so unser Song für, oder was weiß ich, dieses Jahr hieß es Germany 12 Points, der deutsche Vorentscheid, lief irgendwie im NDR. Davor die Jahre gab es doch mal dieses, ist nicht Lena Meyer-Landrut durch so eine Show von Stefan Raab damals?
Ja.
Das war ja ProSieben dann. Also offensichtlich wechselt das auch regelmäßig, wie das entschieden wird und wie das gemacht wird. Nur dieses Jahr, und ich glaube letztes Jahr auch, waren es offensichtlich irgendwie einfach nur so 6 Moderatorinnen. Ob das dieselben waren oder nicht, das weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall irgendwie so 6 Leute. Und das Drama, was jetzt passiert ist, ist, dass Eskimo Callboy, die auch so ein bisschen eine Influencer-Connection hat, weil Hand of Blood in mehreren deren Musikvideos schon mitgespielt hat. Die sind irgendwie befreundet und kennen sich oder keine Ahnung was.
Die haben kürzlich auch einen Song mit diesem Kalle gemacht, der ja auch aus diesem Spandauer Umfeld kommt.
Genau, es ist so eine Metal-Band und super lustig und ich interessiere mich eigentlich so wenig für Musik und noch weniger für Metal, aber muss schon sagen, ich finde deren Musikvideos schon sehr, sehr gut und sehr, sehr lustig gemacht und irgendwie sehr cool und die Songs sind auch irgendwie ganz nett. Also ich bin jetzt nicht Fan, würde ich sagen, weil ich so, keine Ahnung, ich, so gut kenne ich sie jetzt auch nicht, aber ich finde die cool irgendwie. Ich finde die spannend, finde die lustig und das, was sie mit Hand of Blood machen, ist auch irgendwie genauso mein Humor. Ich finde das irgendwie, ich mag die. Und dadurch sind die natürlich im Internet, aber auch nicht nur deswegen, auch sehr bekannt und sehr beliebt. Und ganz viele Fans haben irgendwie eine Petition unterschrieben, dass die halt da mitmachen. Und die haben sich tatsächlich auch selber dann beworben bei diesem Vorentscheid, sind aber nicht genommen worden. Und was jetzt hier dieser YouTuber so ein bisschen in seinen Videos anprangert, ist, wie kacke die damit umgegangen sind und wie scheiße das jetzt für Deutschland ist. Das ist natürlich für Eskimo Callboy extra blöd, weil die hätten natürlich dadurch vielleicht international auch echt eine Menge noch mehr rausholen können. Aber es ist vor allem für den Eurovision Song Contest kacke, weil, und das fand ich das Spannende an dieser ganzen Sache, dass die anderen Musiker und Musikerinnen, die da teilnehmen, sind bestimmt auch alle ganz, ganz toll und super Menschen und tolle Künstlerinnen und so, aber deren Musikvideos haben zusammengerechnet weniger Likes als das Video von hier Pleatschnack, was anprangert, dass Eskimo Callboy da nicht teilnehmen kann. Und ich glaube, er hat auf sein erstes Video so 20.000 Likes. Eskimo Callboy hat auf ihr Musikvideo, mit dem sie sich da irgendwie beworben hatten, über 100.000 Likes. Ja, also es regen sich viele Leute drüber auf und es ist, scheint schon ein sehr großer Fail. Was ich auch sehr lustig fand, ist, er rechnet auch vor, wie das mit den Wetten ist. Also beim ESC gibt's ja dann auch irgendwie so, kann man so Wetten abschließen. Gibt's so Wettbüros, die halt nicht nur auf Sport wetten oder was weiß ich wetten, sondern halt eben auch auf, wer gewinnt. So, kann er irgendwie auf alles da wetten. Und Deutschland ist irgendwie zeitweise auf dem 28. Platz gewesen. Es nehmen aber dieses Jahr nur 25 teil. Also die Wettchancen zu gewinnen waren niedriger als die tatsächliche Chance zu gewinnen. Weil die Chancen so klein eingeschätzt werden, dass sie es tatsächlich schaffen.
Also zuerst einmal Breaking News hier in diesem Podcast, für euch dann am Samstag nicht mehr, aber jetzt Donnerstag früh schon. Eskimo Callboy heißen nicht mehr Eskimo Callboy, sondern haben sich in Electric Callboy umbenannt. Was von Fans oder von vielen Fans sehr begrüßt wird, weil Eskimo natürlich ein schwieriges Wort ist, was heute zu Recht auch nicht mehr so cool gefunden wird. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit.
Das ist wirklich Breaking News. Das ist gestern passiert, gestern Abend.
Genau.
18:30.
Ich verstehe die Frustration von Fans. Und es ist natürlich schon auch so, dass Deutschland in den letzten Jahren beeindruckend unerfolgreich beim Eurovision Song Contest war und dass sich dann natürlich die Frage auftut, okay, vielleicht wurde dann bisher einfach was falsch gemacht oder in den letzten Jahren zumindest was falsch gemacht, wie da Leute ausgesucht wurden. Die Sache ist aber, wenn man das jetzt mal so, wenn man mal ein Stück zurückgeht und das von außen betrachtet, dann ist es natürlich so, dass Electric Callboy sicherlich eine sehr eingeschweißte Fanbase haben im Internet. Und da ja zusätzlich dann auch immer noch einen Push dadurch haben, dass sie halt diese Influencer-Connections haben. Der Eurovision Song Contest, da geht's ja aber weniger darum, dass irgendwie Digital Natives um die 20 oder so die coolste Band aussuchen, sondern das ist ja auch in der kompletten Aufmachung her, gehört das ja zum Drögsten und klassisch TV-mäßigsten, was man sich an viel zu lange dauernder Show im Fernsehen überhaupt reinziehen kann. Also ich glaube, die Hauptzielgruppe des Eurovision Song Contests international auch sind eben nicht diese coolen jungen Menschen, die Bock auf fancy Internetphänomene haben.
Ich glaube auch. Ja.
Sondern das ist halt so die durchschnittliche, ach, heute Abend gucke ich mal Fernsehen, Person. Plus, ja. Man kann ja beim Eurovision Song Contest, ich merke gerade, wie schwer es mir fällt, bei einer sehr frühen morgendlichen Podcast-Aufnahme das Wort Eurovision zu sagen. Deutschland soll ja nicht für sich selbst abstimmen, sondern es ist ja wichtig, dass andere Länder das gut finden. Und da spielt es dann natürlich keine Rolle, wie gut die in Deutschland mit Influencern connected sind, weil das ist dann halt den Leuten, die aus, kein Plan, Portugal anrufen. Die wissen es nicht. Außer Unge hat so eine Kampagne gefahren über Madeira. Deswegen ist Portugal eigentlich ein sehr schlechtes Beispiel, was ich gerade gewählt habe. Egal. Ja. Aber du weißt, was ich meine, oder? Ich bin mir gar nicht so sicher, ob das jetzt wirklich so ein total dummer Move und ein unverständlicher Move vom ESC ist, zu sagen, wir glauben nicht, dass wir mit denen gewinnen können.
Also ich weiß noch, letztes Jahr so eine isländische Band krass gehypt wurde. Und ich glaube, was halt viel kritisiert wird, ist nicht unbedingt, dass nicht Eskimo Callboy das geworden ist, weil die viele Fans haben und die irgendwie viral
Electric
im Internet
Callboy.
Sind.
Electric Callboy, wir nennen sie jetzt Electric Callboy.
Sorry, ja, ist noch drin. Electric Callboy. Sondern, dass die halt auch einfach mit Metalcore einfach mal einen ganz anderen Musikstyle haben als die klassischen Popsongs. Und letztes Jahr dieser Song aus Island, ich fand den tatsächlich auch gut. Also ich mochte den. Und ich habe mir die anderen Songs jetzt angehört, die dieses Jahr da teilnehmen oder bei dem Vorentscheid waren. Und also nichts gegen die Leute, die machen, aber so, das ist jetzt schon so mehr so 0815 Popmusik halt, ne? Mhm. Und das ist halt der Grund, warum alle sagen, okay, wir versuchen ja gar nicht zu gewinnen. Wir hätten ja zumindest mal was versuchen können, zumindest in dem Vorentscheid mal nicht 6 völlig identische Popmusikerinnen da drin zu haben, sondern da auch mal irgendwie was anderes. Und das kann ich verstehen, das finde ich ist ein Bedürfnis. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sich dann mehr Leute zumindest den Vorentscheid als Sendung angeguckt hätten, auch wenn sie es dann am Ende nicht gewinnen. Das ist ja dann trotzdem immer noch dafür da, aber warum muss man zumindest, also ist ja, dafür gibt's ja einen Vorentscheid. Warum müssen da 6, sagen, völlig identische Musikrichtungen drin vorkommen? Warum hätte man nicht zumindest einmal sagen können, okay, ja, hier, komm, dann nehmen wir die noch mit rein, weil dann haben wir zumindest irgendwas anderes Cooles, irgendwas, was ein bisschen zeigt, dass wir in Deutschland auch mehr können als generische Sachen. Naja, also das ist halt viel von der Kritik. Aber am Ende des Tages ist, ich finde auch den Prozess sehr seltsam, dass das irgendwie 6 Radioredakteurinnen entscheiden.
Aber das ist ja dann auch, und da ist dann ja auch immer wieder klar, wie es zu der Entscheidung kommt, dass dann offenkundig ohne diese 6 ausgewählten Künstlerinnen und Künstler jetzt kleinreden zu wollen, aber dass sich dann halt so auf maximale Mainstreamigkeit geeinigt wird, weil dafür steht ja dann wahrscheinlich auch im Zweifelsfall Radio, ne? Also
wahrscheinlich.
Im Endeffekt wäre es natürlich, und die Frustration verstehe ich absolut, dass Leute sagen, okay, aber schlechter laufen als in den vergangenen Jahren kann es ja eigentlich für Deutschland beim ESC sowieso nicht. Dann machen wir doch mal was ganz Verrücktes und vielleicht hilft uns das, vielleicht bringt uns das weiter. Und die Argumentation verstehe ich absolut. Aber ich glaube, wenn wir uns mit der bitteren Realität der bräsigen Art des deutschen Fernsehens auseinandersetzen, dann wird sich da ja im Zweifelsfall immer auf diese Mitte geeinigt, die niemandem so richtig wehtut und die jeder aber auch sofort wieder vergisst, weil man denkt, je mittiger und je mainstreamiger man ist, umso mehr Leuten muss es ja dann zumindest irgendwie gefallen. Ich muss sagen, also ich meine, wirst du den ESC gucken? Ich werde ihn nicht gucken. Ich werde ihn auf gar keinen Fall gucken.
Ich hätte ihn aber auch ehrlich gesagt wahrscheinlich auch nicht geguckt, wenn Electric Callboy teilgenommen hätte. Ich hätte ihn einfach generell nicht geguckt, deswegen ist vielleicht auch unser Beitrag dazu auch völlig irrelevant. Aber ich hätte es trotzdem einfach schön gefunden, wenn da irgendwie so eine Internetband teilgenommen hätte. Finde ich gut. Aber heutzutage ist man ja eigentlich auch gar kein Musiker oder Musikerin mehr, wenn du nicht irgendwas im Internet gemacht hast. Ich wünsche all diesen Leuten, die da machen, viel Erfolg, aber ich finde es trotzdem ein bisschen schade. Und wie gesagt, ich glaube, was halt extrem hier dazu beigetragen hat, ist, wie undurchsichtig dieser Nominierungsprozess ist. Ne? Also wenn das einfach eine Jury aus 6 Leuten ist, keine Ahnung. Ich glaube, das ist vielleicht auch noch mit einer der Kritikpunkte. Mal gucken, wie es nächstes Jahr ist.
Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, und vielleicht ist das dann das Positive, was man auch daraus ziehen kann, dass halt auch durch diese Petition, die von mittlerweile, weiß ich nicht, 130.000 Menschen unterschrieben wurde, dass Electric Callboy doch bitte trotzdem so, weil es gibt wohl die Möglichkeit, dass auch so man so Wildcard-mäßig doch noch mit in die Endentscheidung kommen kann oder so, war wohl in der Vergangenheit möglich. 130.000 Menschen haben dafür unterschrieben, so eine Petition, dass das bei Electric Callboy so gemacht wird. Ich kann mir halt vorstellen, dass jetzt dadurch auch noch mal ganz andere Leute vielleicht von der Band hören, die darüber nicht über diesen YouTube-Kontext irgendwie kennengelernt haben und vielleicht profitieren die ja jetzt schlussendlich dann doch mehr davon, wenn sie so, keine Ahnung, die Underdogs sind, denen da was weggenommen wurde, als wenn sie dann im Zweifelsfall die Band sind, die dann dieses Jahr für Deutschland keine Punkte beim ESC holt. Mal gucken.
Ja, schreibt uns nochmal eure Meinung zu Songs und so weiter. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder mit
mehr schlechten Nachrichten aus deinem Leben.
Aus meinem Leben. Hoffentlich ist nächste Woche noch nicht alles abgebrannt. Warum gibt's noch keinen Podcast ESC? Das ist, glaube ich, das, was ich jetzt promoten möchte. So, welcher Podcast schafft es auf europäischer Ebene, sich durchzusetzen?
Ich glaube, wir nicht. Aber
deswegen müssen die Leute uns mehr 5 Sterne geben auf Spotify und iTunes. Bis dahin. Ciao.
Ciao.